meine, ich verstehe den Wunsch, eine schlüssige Erzählung über die Welt zu schreiben, die eben hilft dabei, die Dinge zu verstehen. Ich habe diesen Wunsch auch immer wieder. Aber gleichzeitig muss ich dann immer wieder feststellen, dass ich das einerseits nicht kann, weil sich mir eben die Dinge nicht so darstellen, sondern es geht mir dann vielleicht eher darum, auch die Brüche zu zeigen oder die Lücken zu zeigen.
Nadine Kreuzhaler begrüßt Sie am Mikrofon. Hallo, schön, dass Sie dabei sind zu einer weiteren Folge unserer Podcast- und Radio-Lesebühne Weiterlesen. Die machen wir zusammen mit dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin. Und heute geht es um ein Buch, das heißt Aus der Zuckerfabrik. Und darin spannt Dorothee Elmiger den Bogen von einem Schweizer Lottokönig nach Haiti, von der persönlichen Glückssuche zur zerstörerischen Gier nach Zucker, vom Hunger zum Wahnsinn, zum Kolonialismus, zur Sklaverei und zum Patriarchat. Es ist die Geschichte einer Suche und das Protokoll einer Recherche. Mir ging es beim Lesen so, mich hat das alles wirklich sehr inspiriert. Ich lese gerne solche Rechercheberichte, bin gerne dabei, wenn eine Autorin sich auf die Suche macht und das reflektiert und auch noch erzählerische Elemente einarbeitet. Und ich bin jetzt verbunden mit Thorsten Dönges vom Literarischen Kolloquium, dem LCB.
Hallo
Thorsten. Ich würde gerne wissen, ging es dir auch so oder was hast du erwartet von diesem Buch?
Ja, ich war ganz gespannt, als ich die ersten Stimmen hörte, die darüber sprachen, dann war auch die Rede davon, ja, es geht um Kolonialismus und Zucker. Und ich wollte gerne wissen, was diese Autorin Dorothee Elmiger, die ja auch bei uns im LCB schon zu Gast war, deren erste beiden Bücher ich schon kannte, was die jetzt mit diesem auch historischen Stoff anfängt, und war dann schon auch überrascht, gerade von der Form, dass sie sich und die Suche nach der Form so stark eingebracht hat in das Buch. Also auch die Autorin ist sehr präsent.
Wobei es ja auch eine Ich-Erzählerin ist sozusagen, die man vielleicht gar nicht so unbedingt gleichsetzen kann, eins zu eins mit der Autorin.
Ja, da kann man schon gleich nachfragen, was das eigentlich für ein Buch ist. Es steht ja nicht Roman drauf. Es wird immer wieder gefragt, was ist das hier eigentlich? Ist das ein Essay? Ist das eine Recherche? Sind das Notate? Es gibt immer wieder Auszüge aus Traumprotokollen. Es wird sehr, sehr viel zitiert aus Literatur, aber auch aus Akten. Und da ist natürlich immer die Frage, wer ist eigentlich diese Figur oder diese Erzählerin? Wer ist diese Autorin, die das alles zusammenträgt und über das Schreiben nachdenkt? Und über die Themen, ja, die du vorhin ja schon kurz angerissen hast, das ist tatsächlich ein sehr, sehr weiter Bogen. Und ich fand das auch sehr inspirierend, da mitzugehen, mitzuschreiben, auch weiter lesen zu wollen, tatsächlich in all den anderen Büchern, die Dorothee Elmiger da zitiert. Ein Vorbild ist vielleicht Hermann Burger, der wird auch zitiert mit seinen Poetikvorlesungen, die heißen Die allmähliche Verfertigung der Idee beim Schreiben. Und ein bisschen so, ja, liest sich auch dieses Buch. Es geht tatsächlich sehr stark auch um die Suche danach, wie geschrieben werden kann. Es geht um weibliches Begehren, das ist auch sehr stark. Es geht um Rollen und Muster. Und das wird tatsächlich sehr, sehr virtuos zusammengefügt.
Dorothee Elmiger, sie kommt aus der Schweiz, lebt in Zürich, wuchs in Appenzell auf und hat am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel studiert. Und mit ihrem Romandebüt Einladung an die Waghalsigen war sie 2010 schon ziemlich erfolgreich, wurde auch zum Bachmann-Wettbewerb eingeladen und hat den Kelag-Preis dort mit dem Manuskript gewonnen. Und vor 6 Jahren ist ihr zweiter Roman erschienen, Schlafgänger, nun also Aus der Zuckerfabrik. Dorothee Elmiger dankt dem Literarischen Kolloquium in ihrem Buch für die Unterstützung der Arbeit. Sie war bei euch zu Gast, oder? Wie hast du sie erlebt als Schreibende?
Sie war 2015 bei uns zu Gast und dann war sie 2018 nochmal für einen Monat bei uns. Und ich glaube, darauf, auf diesen Monat, wo sie einfach bei uns auch schreiben konnte und eben auch in Berlin sein. Denn Berlin spielt auch eine große Rolle in diesem Buch. sowohl das Kleistgrab, also Wannsee, das LCB ist ja direkt in der Nähe, als auch die Gegend um die Köpenicker Straße, das Frankfurter Tor, Friedrichshain also. Und ich habe mich sehr gefreut, dass sie wieder bei uns sein wollte. Sie ist ein sehr freundlicher Mensch und es ist immer schön, freundliche Menschen im Haus zu haben.
Sehr schön. Ich freue mich auch gleich, Dorothee Elmiger hier zu Gast zu haben bei Weiterlesen. Vielen Dank, Thorsten, und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Thorsten Dönges war das vom LCB. Dorothee Elmiger ist jetzt also mein Gast hier bei Weiterlesen mit ihrem Buch aus der Zuckerfabrik. Sie ist mir zugeschaltet aus Zürich, wo sie lebt und arbeitet. Frau Elmiger, es war ja eine lange Reise, die Sie mit diesem Buch verbracht haben. 7 Jahre, habe ich gelesen, haben Sie recherchiert und dann muss man ja auch so ein Buch noch schreiben. Nehmen Sie uns mal mit, wo und wie ging denn dieser Trip los?
Ja, das war so, dass ich wirklich vor einigen Jahren, eigentlich bevor ich mein letztes Buch geschrieben habe, schon auf diesen Dokumentarfilm gestoßen bin. Ein Dokumentarfilm über den ersten Schweizer Lottokönig, Werner Bruni hieß der. Das war ein älterer Film aus dem Archiv und der hat mich unglaublich fasziniert und wusste dann aber erst einmal gar nicht so genau, was ich damit anfangen kann oder will. Es gab in diesem Film eine Szene, die ich ganz besonders interessant fand und auch irgendwie rätselhaft. Und die lag dann so bei mir in der Schublade sozusagen. Und ich habe die dann irgendwann wieder rausgenommen, wieder geschaut und angefangen von da aus, von dieser Szene aus, eben so in verschiedene Richtungen loszugehen und zu recherchieren, um erst einmal rauszufinden, was überhaupt meine Fragen sind, die sich da stellen.
Können Sie uns diese Szene mal beschreiben? Es geht, glaube ich, da um die Versteigerung des Besitzes des ehemaligen Lottokönigs, oder?
Genau, das sind nur einige Sekunden in diesem Film. Dieser Schweizer Lottokönig hatte nach einigen Jahren sein Geld wieder verloren und es kam zur Versteigerung seines ganzen Hab und Guts. Da wurde sein Sofa versteigert, seine Weinflaschen. Und die ganze Bevölkerung des Ortes, oder so sieht es zumindest aus, die kam zusammen in einen Saal eines Gasthauses, um eben dieser Versteigerung beizuwohnen oder die Dinge zu kaufen. Und in dem Dokumentarfilm, da sieht man, wie gerade zwei Figuren versteigert werden. Das sind zwei Frauenfiguren, sind schwarze Frauen und die werden für 35 Franken verkauft. In den Erinnerungen von Werner Bruni, die er selbst als Buch verfasst hat, heißt es, diese Figuren stammen aus Haiti. Und ja, das hat mich sehr interessiert. Wie kommen diese Figuren in diesen ländlichen Gasthaussaal? Was ist da los? Und ja, was trifft da aufeinander in diesem Moment?
Es schwingen da so viele Themen mit. Diese beiden Figuren aus der Karibik, schwarze Frauen und der Versteigerer sagt auch noch so etwas wie, schauen Sie her, was für schöne Brüste. Also da schwingt mit Kolonialismus, aber auch Sexismus, Rassismus. Sind es diese Themen, die Sie dann auch interessiert haben?
Ja, klar. Also für mich steckte da auch so ganz viel drin, auch ganz viel, was gerade heute auch sehr stark verhandelt wird. Und man muss vielleicht dazu sagen, dieser Schweizer Lottokönig, das war ein Arbeiter, ein Klempner, Sanitärinstallateur, wie man in der Schweiz sagt. Er hatte diesen Arbeiterhintergrund. Und was mich zum Beispiel schon ganz von Anfang an interessiert hat, war eben auch jetzt, wenn man historisch schaut, was ist der Zusammenhang von europäischen Arbeiterinnenschaft und den Kolonialen? Also das ist eine Frage, da kann man ja dann irgendwie zu Marx zurückgehen und schauen, was sagt er denn darüber? Also ja, wie verhält es sich eigentlich im Kapitalismus mit dieser Plantagenwirtschaft in der Karibik? All diese Fragen, natürlich dann ist dieser Sexismus und Rassismus, der in dieser Szene gleich so zutage tritt. Auch das hat mich interessiert. Also ja, was geschieht in diesem Moment, in diesem Raum? Und ja, auf welche Fährten kann man sich dann von dort aus begeben?
Aus der Zuckerfabrik, das ist Ein schöner Titel, finde ich, in dem so Pole schon deutlich werden, zwischen denen sich ihr Text bewegt. Also Zucker so als Synonym für Glück und Begehren und die Fabrik, die die Glückssuche und den Hunger danach so industrialisiert, wo viele Rädchen und Abteilungen ineinander greifen und permanent irgendwas produziert wird. Ich habe mich gefragt, was denn eigentlich und wofür steht die Zuckerfabrik für Sie?
Ja, ich glaube, die Zuckerfabrik im Titel hat für mich zwei Seiten. Einerseits tatsächlich der Genuss, auch die Lust auf das Süße, das Begehren, das Schlaraffenland, das Schlemmen und dann auch verbunden mit dem Begehren im weiteren Sinne. Eigentlich Dinge, die sehr positiv konnotiert sind. Und gleichzeitig, wenn man aber historisch schaut, ja, wo kam dieser Zucker eigentlich her, dann bekommt diese Zuckerfabrik sehr schnell auch etwas sehr, sehr Düsteres, etwas Mörderisches eigentlich, wenn man auch die Berichte darüber liest, wie eben auf den Plantagen, auf diesen Inseln der Zucker von den versklavten Frauen und Männern hergestellt wurde.
Millionen von Menschen wurden vom afrikanischen Kontinent unter anderem eben in die Karibik verschleppt und in andere Kolonien und versklavt. Ein großes Verbrechen, dessen Auswirkungen heute noch zu spüren sind. Und sie verfolgen diese Spuren nach Haiti, eine Insel oder beziehungsweise ein Teil einer größeren Insel, die Christoph Kolumbus Ende des 15. Jahrhunderts entdeckte und die dann eben über 200 Jahre spanischer Kolonialherrschaft erlebte. Sie kommen nach Haiti, weil eben dieser Lottokönig in Haiti war. Was hat Sie eigentlich so fasziniert an diesem Mann?
Ja, der hat mich fasziniert. Der ist einerseits schon eine sehr interessante Erscheinung. Ein sehr dünner, ganz großer Mann mit stechend blauen Augen, der seine Erinnerungen eben, wie gesagt, auch selbst festgehalten hat, zusammen mit einem Ghostwriter in einem Buch. Und der dann, man kennt ja eigentlich diese Geschichten der Lottogewinner oder Gewinnerinnen, die dann kurz so einen Höhenflug erleben und dann alles wieder verlieren. Und so eine Geschichte wird auch über ihn erzählt. Und interessant ist aber, wenn man seine eigenen Lebenserinnerungen liest, dann sagt er über sich selbst, über sein Leben, die glücklichste Zeit wäre seine Zeit Haiti gewesen. Ja, das fand ich dann erst einmal eine sehr spannende Aussage. Und es war so, dass er eben nicht um Ferien zu machen, dahin gereist ist, sondern um für eine befreundete Schweizerin in ihrem Ferienhaus die sanitären Anlagen zu installieren, also die Toiletten und die Duschen. Und da kommt also dieser Arbeiter, der kurz mal so zum König ernannt wurde, auf diese Insel, um da eigentlich täglich nur zu arbeiten und spürt so eine ungenaue Solidarität oder auch Verbundenheit mit den Leuten dort. Ja, wenn man das eben vor dem Hintergrund der europäischen Expansion anschaut, des europäischen Tuns und Treibens auch in dieser Karibik, dann ist das natürlich eine sehr komplizierte Angelegenheit. Also in welcher Rolle ist jetzt dieser Schweizer Arbeiter dort? Kann es eine Verbundenheit geben zwischen ihm und den Leuten dort? Oder ist das ein falsches Gefühl? Ist er trotzdem quasi, wie ich es an einer Stelle schreibe, als Herr über diese Insel gegangen? Und ich glaube, ich habe auf diese Fragen gar keine klaren Antworten gefunden. Aber es ist etwas, was ich als Ausgangspunkt für das Denken sehr spannend finde. Das ist auch wirklich eine Frage, die sich mir immer wieder gestellt hat. Werden wir unsere Geschichte los? Können wir neue Rollen einnehmen? Ist es eben auch möglich, neue Allianzen zu gründen? Oder fällt es uns so schwer, eben auch unsere Geschichte im positiven Sinne loszuwerden?
Ihr Buch ist das Protokoll einer Recherche. Es ist ein Buch, ich habe da am ehesten vielleicht an eine Collage gedacht, weil Ja, sie verweben eben Fremdtexte, Literatur, Kolonialgeschichte, Psychologie, eben auch Marx und Adam Smith. Sie weben literarisch gefärbte Szenen ein und immer wieder Gesprächsprotokolle, eine Art Befragung der Ich-Erzählerin oder auch eine Selbstbefragung, wo sie immer wieder so die eigene Haltung zum Thema, zur Recherche hinterfragen und auch zu dem Zustand, in dem sie sich wahrscheinlich befunden haben während der Arbeit am Buch. Ein Dialog ist das, den sie immer wieder aufgreifen und fortsetzen. Am Anfang vergleichen sie diesen Zustand mit einem Gestrüpp, durch das sie sich kämpfen. Wie verzweifelt waren Sie zwischendurch?
Ja, ich bin eigentlich ständig verzweifelt am Schreibtisch. Das gehört für mich irgendwie dazu, aber das heißt nicht, dass diese Verzweiflung nicht auch produktiv sein kann. Das ist tatsächlich so, dass auch wenn Schreibende von Schreibblockaden sprechen, dann verstehe ich das immer gar nicht richtig, weil sich für mich das eigentlich immer so anfühlt. Ich bin immer einen Schritt vor dem Aufgeben, vor dem endgültigen Scheitern und dann versuche ich es aber doch nochmal. Und ich glaube, das ist meine Art und Weise auch zu arbeiten. Aber dann gibt es natürlich auch die sehr tollen Momente, in denen eben sich etwas zeigt, ganz unerwartet, etwas aufscheint, mit dem man nicht gerechnet hat und plötzlich auch klar ist, wie es jetzt weitergeht im Text.
Ich würde ja vorschlagen, Sie lesen uns jetzt bitte mal eine Stelle vor. Da hören wir eben genau solch einen Dialog. Dann haben wir so ein bisschen mehr im Ohr, wie auch der Sound Ihres Buches ist.
Wie geht es dir? Es wächst mir alles über den Kopf. Das Gestrüpp, von dem du gesprochen hast? Von mir aus, wenn du es so nennen willst. Kannst du mehr dazu sagen? Es wird mir alles zu viel. Wo ich doch am Anfang dachte, ich müsse alles irgendwie zusammenklauben, zusammentragen, drängen sich mir die Dinge nun geradezu auf. Ich sehe überall Zeichen und Zusammenhänge, als hätte ich eine Theorie von allem gefunden, was natürlich kompletter Unsinn ist. Ich stelle mir das aber im Grunde doch beglückend vor, die Feststellung, dass sich, wie ich dich jetzt verstehe, mit einem Mal Sinn herstellt. Es gibt eine Episode aus meiner Kindheit, die in meiner Familie gern erzählt wird. Wie nämlich mein Vater als Forstadjunkt einmal zu einer Alp hochfuhr und mich aus einem Grund, den ich nicht kenne, mitgenommen hat. Ich muss 5 oder 6 Jahre alt gewesen sein. Jedenfalls erinnere ich mich daran, dass ich aus den Fenstern des weißen Jeeps vor allem die baumfreien Regionen, die felsigen Hänge vor dem trüben Himmel sah. Nach der Fahrt hoch zur Alp über die steil ansteigende Straße standen wir am Rand eines Bergsees. Und während sich also mein Vater mit dem Landwirt unterhielt, der seine Tiere dort sömmerte, sah ich das Kind in einiger Distanz eine Ziege. Und du weißt ja, wie das ist. Ihr weißes Fell leuchtete mir entgegen und natürlich wollte ich unbedingt in die Nähe dieser Ziege gelangen. Ich wollte das Rätsel lösen, das die Ziege, die wie ein Phantom mitten in der Wiese stand, mir stellte. Aber schon damals wusste ich natürlich, dass es unter Umständen nicht so einfach war, in ihre Nähe zu gelangen. Ich musste mich dem Tier empfehlen. Ich musste eine Sprache für die Ziege finden. Ich musste ihr zu verstehen geben, dass ich sie zwar betrachten, aber nicht töten wollte. Jedes Kind weiß von der Unberechenbarkeit, dem Eigensinn der Tiere. Oft entwischen sie im letzten Moment. Was ich sagen will, wie ich damals dieser Ziege gegenüberstand, die nicht viel kleiner war als ich selbst, wie wir uns Auge in Auge gegenüberstanden, so hatte ich auch hier angefangen mit diesen Überlegungen. Ich rechnete durchaus damit, dass alles fruchtlos bleiben würde. Aber kaum hatte ich, das Kind also den Plan gefasst, mich der Ziege zuzuwenden, traten hinter dem Tier weitere Ziegen auf die Wiese. Und zusammen setzten sie sich augenblicklich in Bewegung und kamen rasch auf mich zu. Die ganze Herde des Bauern trabte in meine Richtung. Du kannst dir vorstellen, dass ich jubelte bei der Aussicht, dass die Ziegen so ganz freiwillig herkommen würden. Und mein Vater wird noch etwas gesagt haben wie »Schau, die Ziegen kommen«. Den Bauern hingegen werden seine Tiere nicht weiter interessiert haben, die dann sehr zielstrebig auf mich zusteuerten, das Kind, das kaum größer war als diese Ziegen. Sie umringten mich, drängten sich zu mir vor, die Hinteren stellten sich auf die Hinterbeine, um mich so über die Köpfe der Vorderen hinwegzusehen. Ich erinnere mich an ihre kühlen, wässrigen Augen, lustige Augen, an ihre schmalen Köpfe und ihre hellen Nasen, mit denen sie mich anstießen, und dann an ihre Zungen, mit denen sie über meine Hände und mein Gesicht zu fahren begannen. Ich sehe genau, wie das Kind diese Geister, die es kurz zuvor noch rufen wollte, nun mit beiden Händen zu vertreiben versucht, wie es die zudringlichen Tiere, die sich so hemmungslos auf es stürzen, die es belagern, immer wieder von sich stößt. Der Vater und der Landwirt belustigt. Die Ziegen haben noch niemandem etwas zu leid getan. Aber dem Kind ist es zu viel, es sieht nur noch die Zungen und die Münder, die sich öffnen, es spürt die Körper der Ziegen an seinem eigenen Körper und die Klauen, mit denen sie ihm auf den Füßen rumstehen, und es beginnt laut zu weinen, und viel später noch, als es längst wieder auf dem Rücksitz des Autos sitzt, ist es noch immer erschöpft und fassungslos. So siehst du dich jetzt. Nur, dass die Ziegen in diesem Fall nun körperlos sind. Wobei es doch stimmt, dass die Ziegen, wie dein Vater und der Bauer sagten, dass sie eigentlich ganz harmlos sind. Aber dieses Verlangen, mit der Ziege zu sprechen, die Ziege zu verstehen, das ist doch unter Umständen nicht ungefährlich.
Vielen Dank, Dorothee Elmiger, mit einer Passage aus ihrem Buch Aus der Zuckerfabrik. Diese Bilder, die Sie hier finden, die sind sehr plastisch. Wieso ausgerechnet Ziegen?
Diese Anekdote, die an dieser Stelle geschildert wird, das ist, obwohl die Ich-Erzählerin nicht mit mir verwechselt werden darf, diese Anekdote ist tatsächlich eine, die sich in meiner Kindheit mehr oder weniger so ereignet hat. So sind die Ziegen eigentlich wie von selbst in den Text gekommen. Und natürlich war das dann aber so, dass ich gemerkt habe, ach, die Ziegen, die kommen dann wieder aus einer anderen Richtung, nämlich wieder aus der Erzählung des Lottokönigs. Das passiert ja am Schreibtisch ganz oft, dass sich die Dinge auch so finden oder dass man plötzlich merkt, ach, ja, es gibt diese Zusammenhänge, und das, so war das mit den Ziegen eigentlich genauso, wie das eben auf diesen Seiten beschrieben wird. Die haben sich selbst auch mir so aufgedrängt im Text.
In Ihrem letzten Buch haben Sie über das Motiv des Fallens geschrieben und sind da verschiedenen Ideen und auch Vorgängen des Fallens nachgegangen in dem Roman Schlafgänger. Vorher Ihr Romandebüt Einladung an die Waghalsigen, da haben Sie ein fast apokalyptische Szenerie entworfen. Wie arbeiten Sie denn eigentlich und wie entstehen so Ihre Bücher oder beziehungsweise die Ideen dazu? Sie haben ja vorhin schon gesagt, das Schreiben ist eigentlich für Sie eine Quälerei.
Na, Quälerei, das klingt zu negativ, aber es ist auf jeden Fall nicht so. Es gibt hier Leute, die setzen sich hin und dann kommen sie so richtig rein in den Text und dann geht das wie von selbst, oder die auch berichten, dass die Figuren eigentlich mit ihnen zu sprechen beginnen und das alles ein Eigenleben entwickelt, sodass es nur noch niedergeschrieben werden muss. Und das ist bei mir definitiv nicht der Fall, sondern ich recherchiere viel und auch sehr gerne, wobei ich das genieße, dass ich eben im literarischen Schreiben mir alle Freiheiten nehmen kann. Also ich muss nicht systematisch recherchieren, ich kann auch ganz spontan mal abzweigen in diese oder jene Richtung. Das heißt, es ist eine Art von relativ chaotischer Recherche, die ich betreibe. Und diese Recherche ist aber nicht unbedingt dem Schreiben vorgelagert, sondern oft ist das ein Vorgang. Es fällt zusammen, das Schreiben und das Recherchieren. Und jetzt nach diesen drei Büchern kann ich sagen, dieser Prozess der Formfindung, der dauert bei mir immer sehr lange.
Sie haben ja sehr lange an diesem Buch eben auch gearbeitet. 7 Jahre waren das so, mehr oder weniger. Wie nimmt man sich denn als Schriftstellerin die Freiheit, über einen so langen Zeitraum sich dieser Recherche, diesem Schreiben an einem Buch hinzugeben?
Ja, ich glaube, das war eine Entscheidung, die ich irgendwann getroffen habe oder sehr bewusst treffen wollte, mir eben diese Zeit zu nehmen fürs Schreiben und auf andere Arten meinen Lebensunterhalt irgendwie zu sichern, so dass ich eben im Schreiben nicht gezwungen bin, alle 2 oder 3 Jahre einen Text zu produzieren, sondern mir diese Zeit nehmen kann, die ich brauche für einen Text und mir auch nehmen muss, weil der Versuch, das zu beschleunigen, der scheitert meiner Erfahrung nach. Das heißt, ja, dass ich neben dem Schreiben noch auf andere Arten und Weisen Geld verdiene und so dafür diese Zeit und Freiheit habe, lange an einem Text zu sitzen.
Welche Arten sind das? Wollen Sie uns das verraten?
Ach, ganz unterschiedliche Dinge. Ich habe lange als Transkriptorin in einem Archiv gearbeitet. Da habe ich alte handschriftlich verfasste Texte transkribiert. Dann habe ich auch lange hinter einer Bar gearbeitet, was eigentlich sehr toll war, weil mir das so einen Ausgleich erlaubt hat zum Schreiben, das ja so oft sehr einsam ist und auch sehr statisch physisch. Man bewegt sich nicht sehr viel. Und dann gibt es natürlich auch noch Gelegenheiten, mit dem Schreiben auf andere Art und Weise Geld zu verdienen, sei es durch Schreibwerkstätten oder Artikel, die man schreiben kann. Ja, das ist ein bisschen ein Patchwork.
Und da stößt man ja vielleicht dann auch wieder auf Geschichten, die einen zu eigenen Texten anregen oder auf Begegnungen.
Auf jeden Fall, ja.
Jetzt ist es so, Sie haben ja gerade erzählt, normalerweise Sie haben eben verschiedene Jobs, um sich eben auch die Freiheit zu nehmen, zu schreiben. Wie ist das in der Corona-Zeit? Ich meine, da sind viele Jobs weggefallen, Bars haben geschlossen zum Beispiel. Wie hat sich da Ihre Freiheit zu schreiben vielleicht verändert?
Ja, ich muss sagen, dass ich eigentlich ganz viel Glück hatte, weil dieses Jahr ist ja das Jahr, in dem mein Buch erschienen ist und glücklicherweise ist es genau erschienen im August, als ja für eine kurze Zeit wieder sehr viel möglich war, im August, September, und das Buch auch sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, so dass ich trotz allem, trotz der Lage, Lesungen machen konnte und so eigentlich eben sowieso mich nicht in einer Phase des Schreibens befunden habe.
Jetzt bekommen Sie ja gerade auch die Pandemie am eigenen Leib zu spüren. Sie sind selber nicht erkrankt, aber mussten sich jetzt in Quarantäne begeben. Wie fühlt sich das an, also gar nicht mehr raus zu können? Was macht das mit Ihnen?
Ich bin gar nicht so schlecht dafür geeignet, jetzt längere Zeit in meiner Wohnung zu verbringen, weil ich doch durch das Schreiben das schon geübt habe. Die Fähigkeit, längere Zeit allein zu sein, isoliert zu sein und sich auch ja, eigenständig zu konzentrieren auf die Dinge, die vor einem liegen. Ich glaube, das ist etwas, was man übt, wenn man am Schreibtisch sitzt und schreibt. Und deshalb ist das schon ganz in Ordnung jetzt. Aber natürlich vermisse ich die Welt draußen und ich freue mich auch schon auf den Moment, wenn wieder alles zur relativen Normalität zurückkehrt.
Kommen wir nochmal zurück auf Ihr Buch aus der Zuckerfabrik. Eine Recherche, ein Protokoll, eine Collage über Zucker, die Gier nach Zucker, den Hunger, das Begehren, das wiederum auch zu Kolonialismus geführt hat. Es geht auch um das Patriarchat und Weiblichkeit in Ihrem Buch. Sie stellen wahnsinnig viele Querverbindungen her und es macht wirklich Spaß, sich da durchzulesen. Sie haben noch eine Szene vorbereitet, eine Passage, die Sie vorlesen möchten. Sie gehen da in die Szene, die auch der Auslöser für Ihr Buch war, nämlich die Versteigerung. Da hören wir jetzt noch mal eine Passage, gehen also noch mal rein in den Text.
Die Entthronung des Königs beginnt im folgenden Jahr. WB und seine Frau haben die Übersicht verloren. Sie machen das ja alles zum ersten Mal. Die Summe der unbezahlten Rechnungen wächst in den Bereich des 5- bis 6-stelligen. Am 2. August 1986 dann die Schlagzeile: Erster Schweizer Lottomillionär im Konkurs. Die Schulden, heißt es, beliefen sich auf 670.000 Franken. Am Tag zuvor, dem Nationalfeiertag, sei im Simmentaler Amtsanzeiger die Konkurseröffnung bekannt gegeben worden. Und dann also die Versteigerung. Die Männer, die Frauen und Kinder, die in den Saal des Gasthauses am Thunersee strömen, um die Besitztümer des gefallenen Königs zu sehen. Erwartungsvoll sitzen sie an den langen Tischen, noch draußen im Flur stehen sie gedrängt und warten auf den Beginn des Rituals, das diesen übermütigen Arbeiter endgültig eines Besseren belehren und die Ordnung wiederherstellen wird. Alle Augen sind auf den Weibel gerichtet, der die Rolle des Versteigerers, des Zeremonienmeisters übernimmt. Ein Priester mit Weinflaschen, einem Karabiner in den Händen. Dann die zwei Figuren, die zwei Frauenfiguren aus Holz oder aus blank poliertem Stein, die zuvor auf der Wohnwand WBs gestanden haben. Wer macht ein Angebot? Schaut nur diese Brüste an. Lachen. Bei Flaubert, die Versteigerung der Kleider der Madame Arnoux nach dem Bankrott ihres Mannes als grässliche Teilung ihrer Reliquien. Vermutung? Es wird dem Arbeiter, dem Spieler, diesem kurzlebigen König ja gar nicht unterstellt, er habe sich die Figuren zum Vergnügen zugetan, sie als Objekte seiner Lust besessen und ausgestellt, denn das hieße zumindest, ihm Potenz und Souveränität zuzugestehen. Sein Verlust, der Konkurs, wäre unter diesen Umständen fast bewundernswert, Folge seines unvernünftigen, gierigen, absichtsvollen Handelns. Viel eher lacht man an diesem Tag über die Figuren, um zu zeigen, dass man etwas kapiert hat, von dem der Einfallspinsel gar keine Ahnung hat. Wie ein Kind hat er sie nämlich im Wohnzimmer aufgestellt, die zwei Frauen, weil er sie schön fand und sie ihn an eine schöne Zeit erinnerten. Er hat sie nie angefasst, sozusagen, er ist auf dem Sofa unter ihnen harmlos eingeschlafen. Nicht einmal das, so die Unterstellung, hat er geschafft. Statt sie zu beherrschen, hat er sich ihnen brüderlich zugeneigt. Glaubst du selbst, dass es so gewesen ist? Naja, sondern kompliziert. Ich glaube, dass es kompliziert gewesen ist. Dass verschiedene Dinge gleichzeitig der Fall waren. Also auch, dass er das selbst nicht so genau wusste, was es jetzt auf sich hatte mit diesen Figuren und was es bedeutete, sie mit nach Hause zu schleppen, diese Frauen und die Krieger, und sie dann auf seinen Fernseher zu stellen.
Vielen Dank, Dorothee Elmiger. Nochmal eine Passage gelesen aus ihrem Buch Aus der Zuckerfabrik. Ja, man hat das Gefühl bei ihren Texten, dass sie immer gerne einfach immer noch mehr Fragen aufwerfen, als dass sie Antworten liefern wollen.
Das ist tatsächlich so. Ich meine, ich verstehe auch den Wunsch im Erzählen, die Dinge zu lösen und zu erklären. Also eine schlüssige Erzählung über die Welt zu schreiben, die eben hilft dabei, die Dinge zu verstehen. Und ich habe diesen Wunsch auch immer wieder. Aber gleichzeitig muss ich dann immer wieder feststellen, dass ich das einerseits nicht kann, weil sich mir eben die Dinge nicht so darstellen, sondern es geht mir dann vielleicht eher darum, auch die Brüche zu zeigen oder die Lücken zu zeigen oder eben manchmal, wenn die Dinge zu eindeutig vor mir liegen, sie eben auch noch einmal komplizierter zu machen, um eben neu darüber nachdenken zu können. Also gerade in solchen Fällen, in denen wir eigentlich glauben, schon zu wissen, wie es ist.
Frau Elmiger, Sie haben jetzt dieses Buch abgeschlossen. Es hatte ja schon Erfolg. Sie waren für den Deutschen Buchpreis damit nominiert. Was steht denn jetzt bei Ihnen als nächstes an? Arbeiten Sie schon wieder an einem neuen Text, an einem neuen Buchprojekt?
Ja, es ist sehr ungewöhnlich für mich, weil ich meist auch nach einem Buch eine gewisse Zeit brauche, um mich so ein bisschen von diesem Text zu entfernen und zu erholen vielleicht. Aber in diesem Fall war es so, dass ich am Ende der Zuckerfabrik gerate ich ja so ins Erzählen. Das war auch für mich ganz überraschend. Und als ich die letzten Seiten geschrieben hatte, habe ich irgendwie schon gewusst, dass ich da gleich anknüpfen will und weiterschreiben will. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich von den letzten Seiten des Buches ausgehend an einem neuen Text arbeite. Das ist noch nicht ganz klar, wo der am Ende hinführen wird, aber ich schreibe.
Okay, da sind wir natürlich alle, also ich bin sehr gespannt darauf. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Überstehen Sie auch die Quarantänezeit gut.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Dorothee Elmiger mit ihrem Buch Aus der Zuckerfabrik. Da haben wir drüber gesprochen im Podcast und in der Radiosendung Weiterlesen, die RBB Kultur zusammen mit dem LCB, dem Literarischen Kolloquium Berlin, macht. Das Buch ist bei Hansa erschienen und hat 272 Seiten. Ich bin Nadine Kreuzzahler und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.